palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist Serie Amore, der Podcast mit den zwei original ausgestellten Impfausweisen. Es ist Montag, es ist die Folge 13 der laufenden Saison. Es ist mal wieder ein Wochenstart, an dem man froh sein kann, dass man einen Podcast über den italienischen Fußball und nicht den deutschen hat. Darüber freue ich mich sehr, aber noch mehr freue ich mich darüber, dass Mario Soike wieder Zeit gefunden hat und mich unterstützt.
Che spettacolo. Nicht nur am Spieltag, sondern auch natürlich dich jetzt hier wieder zu sehen. Und ich sitze hier in meinem noch nicht ganz komplett ausgepackten neuen Wohnzimmer und bin schon gespannt, ob die Internetleitung hält.
Ja, stark. Aber ich freue mich überhaupt, dass du Internet hast. Also das ging erstaunlich schnell. Neu umgezogen und nicht zwei Wochen ohne Internet, das ist meine Ansage.
Die Vormieter sind Freunde von uns und die haben ihr gekündigt, ihr Internet zum Monatsende, und wir dürfen den Router noch so lange verwenden. Und der Vodafone-Mann kommt am 29. November, um unseren Anschluss dann anzuschließen.
Ah, okay. Also besteht noch die Möglichkeit, dass da doch dann zum Monatswechsel wieder irgendwas schief geht.
Mal sehen.
Ja, es ist eigentlich
Ich bin optimistisch, ja.
Okay, ja, gut. Drücken wir die Daumen. Aber du hast gesagt, es war ein großes Spektakel in den Stadien Italiens an diesem Wochenende. Deswegen lass uns mal direkt reinstarten. Milan und Napoli, beide mit der ersten Niederlage. Beide vermeidbar, aber darüber wollen wir jetzt mal wahrscheinlich ausführlicher sprechen. Und lass uns doch mal mit dem ganz, ganz großen Spektakel anfangen. Florenz gegen Milan. 4:3 gewinnt die Fiorentina durch Tore von Duncan und Saponara in der ersten Halbzeit noch. Vlahovic hat auch in der zweiten dann getroffen. Krasse Vorlage von Duncan, muss man sagen. Ibra trifft doppelt. Ältester Doppelpacker der Serie A-Geschichte jetzt damit. Aber Vlahovic legt dann nochmal nach zum 4:2. Und ein Eigentor in der späten Nachspielzeit von Venuti hilft Milan dann auch nicht mehr weiter. Also, da war alles drin in dem Spiel, oder? Also zunächst, wir haben drüber gesprochen. Ich muss wirklich mein Fiorentina-Trikot, glaube ich, noch mit Triki Saponara beflocken lassen. Ich weiß gar nicht, wo man das in Deutschland machen kann. Vielleicht kann da irgendwie Markus mir helfen. Weil ich, wenn er will, dann ja auch den originalen Flock drauf haben. Also das Ding, ja, frühe Führung von Duncan, 15. und dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dieser reingezirkelte Schlenzer aus dem Stand. Saponara, das ist wirklich so ein geiler Kicker, muss man sagen. Wenn der will, kann der eigentlich so gut wie alles, ne?
Auf jeden Fall. Also es freut mich ungemein, dass der, also weiß nicht, nach wie viele Jahre, wir haben das ja auch schon mal gesagt, aber wie viele Jahre der irgendwie nicht sein Potenzial abgerufen hat, teilweise immer nur auf der Bank gesessen hat bei X-Vereinen und jetzt irgendwie wieder so krass da ist. Was Vincenzo Italiano aus dem rausholt, Chapeau und ein Traum für alle Serie A-Fans. Also ja. Das ist auch so irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja dieses Modell Fußballer nicht mehr so oft, irgendwie so der wie Riquelme oder so. Ja. Und ja, aber das macht einfach richtig Spaß, dem Woche für Woche aktuell zu gucken. Und wenn ihr das Tor noch nicht gesehen habt, ey, schaut euch auf jeden Fall die Highlights an. Das ist Marke-Tor des Monats plus.
Absolut. Aber auch das 3-0, der Pass von Duncan, die Ballmitnahme von Vlahovic, wie es dann abschließt. Richtig krass. Und dann die Fiorentina-Fans. Da lässt sich wieder viel rein interpretieren, ne? Sehr emotionaler Jubel auch von Vlahovic. Er hat auch mal so ein bisschen diesen Ronaldo-Move gemacht, als erstes auf sich gezeigt und dann auf den Boden. Haben viele sofort so interpretiert als, na, dann geht er vielleicht doch noch nicht im Januar weg. Ich fände es irgendwie an seiner Stelle auch geil, wenn er erst im Sommer wechselt. Also er soll doch dieses Saison da zu Ende spielen, oder?
Erstmal das, und dann besteht ja auch immer die Frage, welcher Verein denn jetzt dann irgendwie im Winter dann die, weiß nicht, 50 bis 80 Millionen oder so raushaut. Das ist ja dann doch eher unüblich, gerade in dieser Zeit. Und die meisten werden ja dann irgendwie warten, was mit Haaland nächsten Sommer geht. Und da, wo der dann nicht hingeht, da geht dann Vlahovic hin. Und deswegen glaube ich auch, dass da ein bisschen zu viel rein interpretiert wurde in das, ja, er verlängert nicht natürlich und dann verkaufen sie ihn jetzt schon, weil er bringt es dann ja vielleicht nicht mehr bis zum Saisonende. Ich glaube, da hat er jetzt maximal das Gegenteil bewiesen. Führt die Torjägerliste jetzt auch an. 10 Tore, Greffi, Immobile.
Ja, absolut. Also ich glaube, er wird es auch weiterbringen, wenn er sich nicht verletzt. So, das kannst du natürlich nie ausschließen, aber ja, der bringt alles mit, dass du ihm auch ansiehst, finde ich, dass er in der Lage ist, Konstanz zu liefern. Das ist irgendwie keine Eintagsfliege mehr.
Nee. Der hat so viele. Und er ist voll emotional, hast du ja gerade schon gesagt, er ist voll emotional dabei. Und deswegen ist auch, glaube ich, jeder Anflug von Hate der Fiorentina-Fans aus den ersten Tagen nach dieser Nachricht, dass er nicht verlängern wird, es muss jetzt schon verflogen sein. Also
absolut. Florenz jetzt mit 21 Zählern, also auch richtig mit angedockt an die Europapokalplätze in der Serie A. Das ist sehr, sehr stark. Lass uns kurz über Milan sprechen. Ich habe es im Opening gesagt, dass auch, finde ich, bei Mailand die Niederlage vermeidbar war. Und ich finde, klar, kann man sagen, Ibra, wenn man einfach das so sieht, ja, hat doppelt getroffen. Aber er hätte eigentlich 3 oder 4 Treffer machen müssen. Gerade auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich.
Das ist genau die Notiz, die ich mir gemacht habe. Sorry, dass ich dich
unterbreche. Sehr gut, ja, weil gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube, da ist es sogar noch beim Stand von nur 1-0. Also zumindest diesen einen Kopfball, den er da knapp vorbeisetzt, muss ich so sagen, erwarte ich von einem Spieler seiner Qualität, dass er den macht.
Eigentlich schon. Ist natürlich knapp daneben gesetzt, aber ja, man denkt, der muss reingehen, ja.
Ja, also Thema Chancenverwertung auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, wo ist es denn? Ich glaube, vor dem 4-2 dann von Vlahovic in der 85. auch sehr schlechtes Defensivverhalten gerade angegangen von Theo. Da war
ja,
das hat sich viel drin.
Das hat sich ja durchgezogen eigentlich durchs Spiel. Also das 1-0, wo Tataruciano den Ball fallen lässt, dann war es das, ich glaube, das erste, oder also eins von den beiden Toren von Zlatan, da macht Bonaventura einen krassen Abwehrfehler und dann halt Theo noch vor dem 4-2, also natürlich Spektakel, aber auch begünstigt durch teilweise sehr schlechte Abwehrleistung auf beiden Seiten.
Ja, es war sehr natürlich wild.
Bei
Tataruciano muss man noch dazu sagen.
Bei Florenz sind 3 Leute ausgefallen.
Ja. Naja, und bei dem Tataruciano-Ding muss man auch sagen, also er hat sich selber super krass aufgeregt. Er dachte, ja, pack dich erstmal in die eigene Nase. Was ich da aber auch krass fand, ist, was macht denn Gabbia da? Also er hat die Möglichkeit, ja, den Ball wegzuknallen eigentlich. Ja. Und er versucht ihn dann so gegen frei zu sperren, aber er spürt doch Dunkern an seinem Rücken und der spitzelt ihn dann so durch. Und ich glaube, er will ihn freisperren, damit Tataruciano ihn halt aufnehmen kann, aber dann kommt noch dazu, dass Tataruciano wegrutscht. Aber Gabbia hätte ihn halt auch einfach irgendwie rauskloppen können.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich mir auch gedacht, als ich es in der Wiederholung gesehen habe, irgendwie ganz weirde Entscheidungsfindung. Leider eigentlich ja ein talentierter Spieler, bekommt dann die Chance auf Vorzug vor Romagnoli, der natürlich auch verletzt war in der Länderspielpause, aber ja, hat nicht gerade Eigenwerbung betrieben in dieser Situation zumindest.
Das ist richtig. Milan ist jetzt mittwochs bei Atletico unterwegs, also so wirklich, wir haben es jetzt glaube ich schon in den letzten 3 Champions League Spieltagen gesagt, wirklich last chance. Ich glaube, es ist irgendwie rechnerisch auch noch drin, auch wenn man nicht mehr dran glaubt. Aber theoretisch könnten sie ja noch Atletico und Liverpool schlagen. Vielleicht gewinnt Liverpool zeitgleich jetzt an dem Spieltag gegen Porto. Dass man irgendwie zumindest am 6. Spieltag dann noch um Platz 3 kämpfen kann. Whatever, mal schauen. Und dann geht's in der Serie A zu Hause gegen Sassuolo weiter. Florenz ist in Empoli zu Gast. Lass uns dann zum nächsten Spektakel kommen. Inter gewinnt das Spitzenspiel mit 3-2 gegen Napoli. Die Gäste durch Cielinski in Führung gegangen. Dann trifft Calhanoglu aus 11 Metern zum Ausgleich, schießt eine sehr, sehr gute Ecke, die Perisic einköpft. Dann trifft Martinez nach über 6 Wochen endlich mal wieder für Inter. Das hat ihn auch ja ziemlich beschäftigt, zumindest so deutlich den Jubel. Also das war schon wichtig für ihn, dass er getroffen hat. Mertens erzielt dann doch noch den Anschluss zum 2-3 aus Napolis Sicht, aber es reicht nicht mehr und auch die SSC verliert das erste Spiel in dieser Saison. Die Partie hast du ganz ausführlich angeschaut, Marius. Was würdest du denn jetzt sagen? Ist es ein verdienter Sieg für Inter oder doch hinten raus auch ein bisschen glücklich? Ich habe nur noch gesehen, Mertens hatte nochmal 2 Riesenchancen. Also der Treffer von Mertens war auch schon richtig geil, muss man sagen. Aber
ja.
Also ich nehme kurz mit als einer, der das Spiel nicht über 90 Minuten sehen konnte, leider. Napoli hätte schon da noch einen Punkt mitnehmen können. Aber über 90 Minuten gesehen, würdest du sagen, verdient oder ja?
Ich finde schon, dass der Sieg für Inter in Ordnung geht, auch wenn, ja, richtig, so ab der 85. ist es ziemlich wild geworden im Inter-Strafraum. Da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Situationen. Rui hatte da auch noch einen, den Handanovic sensationell an die Latte lenkt, irgendwie noch so im Volleyball-Stil.
Oh ja.
Da hätten sie sich natürlich nicht beschweren können, wenn da irgendwie noch das 3-3 fällt. Aber vorher fand ich, dass Inter irgendwie, also da hat man vielleicht so ein bisschen gespürt, dass das schon noch, auch wenn Napoli natürlich jetzt diese Saison herausragend agiert hat bisher, dass Inter vielleicht schon noch so ein bisschen in diesen Topspielen, in diesen Momenten die gefestigtere Spitzenmannschaft ist. Also so dieses auf den Punkt in einem Spitzenspiel dann irgendwie da sein, taktisch sehr, sehr gut auf den Gegner eingestellt sein, ich weiß nicht, also es war nicht so, dass Inter sich ja jetzt herausragend viele Chancen herausgespielt hätte, aber man hatte dann bis eben zur 85. auch nicht das Gefühl, oder sagen wir bis zum Anschluss von Mertens, wobei der war, das war in der 78.
Ja.
Hatte man nicht das Gefühl, dass die irgendwie die Spielkontrolle noch aus der Hand geben. Also sie haben eher passiv agiert, wie das ja für Inter auch irgendwie einigermaßen typisch ist, ja auch für ein Inzaghi-Team. Napoli hatte so gesagt optisch mehr vom Spiel, aber es war einfach nie so, dass man das Gefühl hatte, ja, ihre Feldvorteile würden sie jetzt irgendwie entscheidend nutzen können oder so. Also da hat Inter für mich sehr, sehr reif agiert, sehr gut die Tempo-Gegenstöße herausgespielt und ja, das war eine Leistung, mit der sich Inter definitiv auch, wenn sie das über die gesamte Saison durchziehen können, so den Kader haben sie ja, das haben wir ja auch schon immer gesagt, dass man sie auf jeden Fall bis zum Schluss irgendwie oben da mit einrechnen muss.
Also würdest du eher sagen, generell individuelle Klasse, auch was taktisches Verständnis angeht im Kader, weil ich meine, theoretisch ist es ja auch irgendwie, wenn du sagst, gut auf den Gegner eingestellt, ist Balletti ja, ist ja auch kein Unerfahrener, was Topspieler angeht.
So. Natürlich, keine Frage. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das so genau in Worte fassen soll, aber das ist dieses, was vielleicht auch in den letzten Jahren, in den Meisterjahren Juve immer ausgezeichnet hat, dass du auch gegen die Mannschaften, die vielleicht eigentlich in der Formkurve über dir stehen oder so in den Spitzenspielen dann halt irgendwie abgeklärt bist und dieses, was ich gerade schon gesagt habe, auf dem Punkt da zu sein.
Mhm.
Und Napoli hat ja keineswegs, auch gestern, keineswegs eine schlechte Leistung gehabt. Also das war auch gut wie bisher. Deswegen war es ja letztlich auch knapp. Nur war es, weiß nicht, ob Inter dann vor dem Tor eben eiskalt genug war, dass sie sich eben den den Elfer herausspielen, dann aus der Standardsituation heraustreffen, eben solche Situationen, die du dann auch nutzen musst in so einem Spiel.
Ja. Ja, bemerkenswert. Also und auch, muss ich sagen.
Ist natürlich auch, also auch so, dass das klar war, dass das erste Tor von Zielinski, das war super herausgespielt, aber den trifft er auch nicht jeden Tag so, wie er ihn getroffen hat. Und Mertens Tor war halt ein Sonntagsschuss. So.
Also natürlich. Ach, mit der geilen geile Schusstechnik auch, ne? Ja. Also so ja, halb Vollspann, halb gelöffelt und zwar auch genauso gewollt, also überragend. Damit jetzt im Übrigen auch der Belgier, ne? Alleiniger Top-Torschütze, was Serie A-Treffer angeht für Napoli.
Ah ja, krass. Stimmt, hat er da Diego auch überholt. Also, natürlich, Mertens hat auch vorher schon häufig solche Tore gemacht, ne? Aber musst du dann in der Situation auch erstmal so treffen, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und
ja, safe. Naja, ja, Wojak hat er überholt, nicht Diego im Übrigen.
Ah ja, okay.
Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie sie sich da dann auch jetzt schütteln. Meine, klar, es ist auch das erste Mal wieder, dass man hinten einstecken muss. Hatte ja bis davor nur 4 Gegentreffer in den ersten 12 Spielen, jetzt mal dann gleich 3 in einer Partie. Es geht weiter gegen Spartak und dann gegen Lazio. Und es kommt ja noch hinzu, auch dass Osimhen vermutlich ungefähr einen Monat ausfallen wird. Was ist da passiert?
Kopfball-Duell gegen Skriniar und es war dann so, das ist ja ein viel diskutiertes Thema, wo man das Gefühl hat, dass Verbände und Vereine und so weiter das immer noch nicht so ernst nehmen, wie es eigentlich sein sollte. Da kannst du ja vielleicht auch, weil du ja auch großer Football-Fan bist, irgendwie vielleicht aus dem US-Sport den Vergleich ziehen. Ja, er rasselt halt mit Skriniar massiv zusammen und liegt dann danach irgendwie auch 5 Minuten auf dem Boden oder so. Und da war es dann richtig, dass er ausgewechselt wurde. Er wollte eigentlich, glaube ich, noch weitermachen, aber als er dann wieder aufgestanden ist, lag vorher auch auf der Trage schon, als er dann aufgestanden ist, war das Auge auch, das linke, schon total zugeschwollen. Da hat man dann natürlich gesehen, das geht einfach nicht mehr. Dann gab es aber in der zweiten Halbzeit gegen Ende noch eine vergleichbare Situation, wo Dzeko und Ospina zusammengestoßen sind. Dzeko hat dann mit Kopfverband weitergemacht und Ospina, weiß nicht, der wurde ungefähr 5 bis 8 Minuten, es gab ja auch 8 Minuten Nachspielzeit, wurde behandelt und musste dann oder hat dann auch weitergemacht. Ich weiß nicht, ob auf eigenen Wunsch oder, aber ich finde das haben ja auch Christian Bernhard und Carsten Fuß dann im Live-Kommentar gesagt, da muss man einfach als Verein, da muss Spalletti dann auch mehr Verantwortung, finde ich, für den Spieler übernehmen. Und auch wenn er sagt, dass es für ihn weitergeht, Spalletti hat mit Meret einen zweiten Superkeeper auf der Bank irgendwie. Da finde ich, geht Sicherheit vor und da kann man dann auch ruhig durchaus mal darüber nachdenken, den Spieler vielleicht auszuwechseln. Also man hat es ja auch dann, weiß nicht, in der Vergangenheit bei Loris Karius zum Beispiel im Champions League-Finale gesehen, was sowas ja bewirken kann, auch jetzt rein auf die sportliche Leistungsfähigkeit bezogen. Und nicht nur die Gesundheit, aber die ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte.
Ja, absolut. Ja, das ist, finde ich, ein leidiges Thema im Fußball. Ich kann dazu empfehlen, vor 1 oder 2 Wochen gab es vom Mainzer Keller, das ist so ein Format, YouTube-Format vom ZDF, wo auch der geschätzte Kollege Max Jakob Ost vom Rasenfunk immer mit auftaucht, und für ihn ist es auch schon ein langes Thema. Also der führt da auch so für die Bundesliga so Twitter-Threads, wo er das immer auflistet, wenn Leute mit Kopfverletzungen weiterspielen. Ich meine, Football hat halt ganz klare Sachen. Da gibt es sozusagen ein Concussion-Protokoll. Da wird ein Spieler danach überprüft, auch von einem unabhängigen Arzt. Ich finde, das darf man natürlich auch nicht überhöhen, weil Football an sich eine sehr gefährliche Sportart ist und die natürlich da auch nur das Nötigste tun, weil sonst dürften sie das irgendwann gar nicht mehr spielen. Und selbst da gehen dann natürlich irgendwie Leute mit 30 beenden irgendwann ihre Karriere und sind das Rest ihres Lebens auf Schmerzmitteln. War früher noch krasser. Was ich bei Fußball immer ein bisschen problematisch finde, dass das so glorifiziert wird. Ich glaube, das erste große Beispiel ist noch immer irgendwie Rubisch, der Mann mit dem Turban und so. Und jetzt habe ich gerade vorhin auch bei Instagram gesehen, irgendjemand hat eine eine Collage gepostet gehabt mit Edin Dzeko, der irgendwie in seinem Leben schon 25 Mal mit Turban oder Maske gespielt hat und er das dann selber auch so repostet, so im Sinne von Warrior, Krieger. Ja, das ist, ich finde es problematisch, auch gerade so für Jugendsport. Ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr gang und gäbe, dass 10-Jährige ans Kopfballpendel geschickt werden, aber selbst das ist ja schon auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das für die Entwicklung der, sagen wir, der intellektuellen Zone des Menschen nicht gerade förderlich ist, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, da ist man noch weit von entfernt, weil ja die Spieler selber, glaube ich, auch kein Feingefühl dafür haben, weil sie auch dazu nicht erzogen werden und dann klar auch immer unter Adrenalin natürlich weiterspielen wollen, aber sie sind da auch nicht diejenigen, die die Entscheidung treffen sollten.
Richtig, sehe ich hundertprozentig genauso.
Dann habe ich mir sagen lassen, dass du noch ein kleines Schmankerl für uns hast.
Absolut.
Noch von vor der Länderspielpause sozusagen. Aber ich finde, das passt ganz gut, wenn wir Inter und Milan besprochen haben. Ich glaube, wir hatten das auch angekündigt, dass es die Stadionerlebnisse fliegen nur so rein.
Genau, und zwar hat sich Paul gemeldet. Der war nämlich beim Derby zwischen Inter und Milan vor 2 Wochen. Und da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal.
Saluti di Milano, von mir eine Person, die das große Glück hat, hier in Mailand ein Auslandssemester machen zu können. Wobei das große Glück liegt vor allem daran, Fußballstadien besuchen zu können. In der Saison war ich bei circa 15 Spielen schon, aber das liegt daran, dass das Stadion Bergamo oder auch die Stadien Turins nicht ganz so weit entfernt sind. Und selbst in der Länderspielpause kann man hier ins Stadion gehen, auch wenn nur die Final Four der Nations League anstanden. Gestern war ich ein weiteres Mal in San Siro, denn das Derby della Madonnina stand an. Bis dato fand ich die Stimmung in San Siro nicht unbedingt überzeugend, denn im Gegensatz zur Stadt Mailand war es doch eher ruhig und ging gemächlich zu. Zudem muss man sagen, die Stadionwurst konnte weder mit Preis noch Leistung überzeugen. Und zudem wurde das Bier vom amerikanischen Hersteller Budweiser geliefert. Ich glaube, da kann man sich jeglichen Kommentar sparen. Gestern allerdings änderte sich meine Meinung San Siros gegenüber schlagartig, denn bereits vor Spielbeginn war die Stimmung unfassbar gut und auch sehr berührend. Begonnen hat es mit einer Choreografie der Inter-Fans, die alle wissen ließen, dass sie Campione d'Italia sind. Das wurde aber sehr schön von den AC Milan-Fans gekontert und brachte eine sehr berührende Stimmung ein, denn das Stadion wurde komplett abgedunkelt und nur Handylampen gingen an. Und so konnte man die Choreografie der AC-Fans sehen. Die widmeten ihre Choreografie allen Covid-Opfern und dankt noch allen Personen, die ihren Einsatz in der Covid-Krise bewiesen. Also es herrschte schon vor Anpfiff eine richtig tolle Atmosphäre und es wurde noch intensiver, nachdem Hakan Calhanoglu den Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Von da an widmeten sich alle Sprechchöre nur mehr Hakan Calhanoglu, seiner Mutter und dem angeblichen Beruf seiner Mutter. Man muss festhalten, in Italien bzw. im San Siro gibt es weniger einstudierte Lieder, die dauerhaft gesungen werden. Die Stimmung der AC Milan-Fans richtete sich vor allem gegen einen Spieler und die ganze Mannschaft Inter Mailand als solche. Es wurden also vor allem Beschimpfungen ausgepackt. Nichtsdestotrotz eine hervorragende Stimmung. Das flachte etwas ab im zweiten Durchgang, aber das passte auch zum etwas langweiligeren Spiel. Insgesamt war dieses Stadionerlebnis für mich wohl das schönste bis jetzt in Milano. Und deshalb will ich auch allen Zuhörerinnen ans Herz legen, einmal noch in San Siro zu kommen und sich ein Spiel anzuschauen, bevor das Stadion abgerissen wird. Was ich besonders beschreiben will, ist, wenn man nah am Spielfeld sitzt und gerade eine Aktion stattfindet, dann kann man richtig den Rasen San Siros riechen. Also so wie wenn man in der Kreisklasse spielt und bei Verteidigungsaktionen den Rasen mal so richtig umgräbt, dann kommt genau dieser Geruch auch hervor und den kann man auch im San Siro riechen und dieser Geruch allein, der ist es wert, ins Stadion zu kommen. Also die Aufforderung, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt noch einmal vorbei. Von mir geht's jetzt wieder zurück an euch beide mit sehr tristen Aussichten, weil mein Auslandssemester endet und ich somit nicht mehr die Spiele Milans und Inter sehen kann, wie sie Gegner wie Juventus Turin, Real Madrid oder Liverpool empfangen, sondern für mich geht's zurück in die Heimat nach Österreich und muss mir Spiele von Mannschaften wie SV Gunter Matig Ried oder WSG Wattens Tirol anschauen. In diesem Sinne, liebe Grüße.
Ja, vielen Dank, ey. Ja, und toi, toi, toi für die Zukunft. Ne? Das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, aber ja, schön. Der hat einen richtig mitgenommen. Das war schön. Ja, und kann ich auch nur auch nochmal aussprechen. Und ich glaube, in Italien ist vielleicht sogar die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass man auch in den nächsten Monaten immer ins Stadion darf. Da hat das Land das bisschen besser hinbekommen, mit den Problemen umzugehen. Grüße gehen raus an die Regierung und die Idioten. Ja, Marius, kriegst auch Lust aufs Stadion direkt wieder?
Voll. Also der Plan für meinen Italien-Trip Anfang Dezember steht ja auch noch, wenn sie uns denn dann reinlassen, das weiß ich natürlich nicht.
Ah, okay, ja, das kann natürlich noch dazukommen, dass sie sagen, nee.
Risikogebiet Deutschland.
Ja, tja. Leidiges Thema. Ja, apropos, ja, auch Fankultur und auch beim Derby, das können wir auch mal sagen. Wir haben schon eurem Wunsch entsprochen, auch mal zu Kai Tippmann inzwischen Kontakt aufgenommen und wollen eine Fanfolge aufnehmen. Haben gesagt, dann machen wir die Winterpause, ne? Ich habe mir nochmal angeguckt, die Winterpause ist 2 Wochen lang. Also eigentlich eine richtige Extra-Ausgabe.
Genau, das wird dann wohl zwischen den Jahren oder so. Mal sehen.
Genau, aber das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin, habe ich nämlich auch richtig Bock drauf. Lass uns sportlich weitermachen. An euch natürlich gilt auch der Aufruf, wenn ihr wie Marius jetzt dann auch mal irgendwann in nächster Zeit wieder ein Stadion besucht in Bella Italia. Nehmt euch und uns doch ein bisschen mit. Gerade so die Eindrücke rund ums Spielgeschehen interessieren uns immer sehr, sehr und erwärmen unsere Fanherzen.
Ja, voll. Bitte gerne.
Lazio gegen Juve ist das nächste Spiel, das ich mir auf dem Zettel aufgeschrieben habe. 2x Bonucci aus 11 Metern. Das ist auch, also er packt jetzt da die Eier auf den Tisch. Ah, nee, das... Letztens noch drüber geredet, dass ich diese Redewendung in meinem streichen will. Ist mir zu machohaft, also, aber er ist auf jeden Fall.
Hör auf, deinen inneren Pal Dardai oder Michael Zorc zu channeln.
Ja, das ist richtig. Ja, geht aber all in und nimmt sich jetzt jeden Schuss. Also, nachdem wir, das hatten wir, glaube ich, das eine Mal drüber gesprochen, als er da vor ein paar Spieltagen mal einen Strafstoß geschossen hat, wo wir so also überrascht davon waren, dass es sein erster in der Serie A überhaupt war, nimmt er sich jetzt 2 in einem Spiel. Und ja, 23. und 83. waren das. Für mich beide unstrittig, auch wenn der erste nicht direkt vom Schiedsrichter erkannt wurde und Lazio ein riesen Theater gemacht hat. Aber für mich Cataldi gegen Morata ist einfach nur dumm. Also, ja. Also da so reinzurutschen, klares Ding, lasse ich nicht mit mir diskutieren und einfach blöd. Also einfach richtig blöd.
So aus der totalen habe ich es auch nicht so gesehen, aber dann in der Wiederholung ja, relativ klare Sache für mich auch.
Ja, ja, also
da
das ist ja auch.
Da gab es auch bei Juve schon strittigere diese Saison auf jeden Fall.
Absolut, aber das weiß auch keiner, wo du sagst, irgendwie Morata sucht da den Kontakt und hätte eh nichts mit dem Ball anfangen können. Also der kommt ja gar nicht weg. Also Cataldi, er mäht ihn nicht komplett um, aber das reicht halt vollkommen für einen Elfmeter aus meiner Sicht.
Ja.
Und wir sind durch dieses Spiel jetzt auch mal wieder an einem Punkt, wo wir uns wieder die Frage stellen, hat es bei Juve jetzt Klick gemacht? Ich fand in dieser Partie aber auf jeden Fall, was wirklich dafür sprechen könnte, dass ich habe wirklich einige Verbesserungen gesehen, die, wenn man sie weiter etabliert bekommt, dafür sprechen würden, dass es wirklich funktionieren könnte jetzt bei Juve. McKennie ist viel öfter gut zwischen die Ketten gekommen, hat sich da gut bewegt, war anspielbar. Sie haben mit Chiesa und Cuadrado, der dann auch das eine Tor vorbereitet, die Situation vorbereitet oder mehrere Chancen auch vorbereitet und eine Situation vorbereitet, aus der dann, glaube ich, der Elfmeter entsteht. So, keine Ahnung, das rede ich mich um Kopf und Kragen, aber das habe ich mir aufgeschrieben, dass die auch viel öfter dann das Tempo über die Außen ausgespielt bekommen haben, sind öfter zur Grundlinie runtergegangen. Ich fand, es war auch gut gecoacht von Allegri, nachdem sich früh Danilo war es, glaube ich, verletzt hat, hat er auf Viererkette wieder umgestellt. Das hat auch gut funktioniert und Lazio hat wenig Zugriff bekommen. wie ich finde. Also das war schon auf jeden Fall eine, wie ich finde, überzeugende Partie der alten Dame, auch wenn dann natürlich die Tore durch Elfmeter entstehen. Aber das kann man auf jeden Fall, finde ich, festhalten, dass das Juve in Topspielen sehr, sehr gut aussieht. Eventuell liegt es natürlich auch daran, dass sie dann nicht so sehr das Spiel machen müssen, wie gegen welche, die sich komplett hinten reinstellen. Da kommst du vielleicht nicht so oft ins Tempo. Aber gerade auch die Phasen, wenn jetzt Lazio, die ja schon auch versuchen, kompakt zu stehen, sich da hinten ordentlich irgendwie eingefunden haben, finde ich, hat das eben gerade auch mit McKenny gut funktioniert. Dass der auch sich irgendwo in die Räume zwischen den zwei letzten Ketten von Lazio gestohlen hat und dadurch auch immer irgendwie Optionen geboten hat und sich dadurch Situationen gelöst haben.
Ja, bin ich bei dir. Was ich irgendwie daraus mitgenommen habe, ist, dass Lazio ist ja auch durchaus eine spielstarke Mannschaft und das Spiel war aber relativ fad und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ja auch irgendwie Juve-typisch, dass das auch so gewollt war. Und ja, sie halt irgendwie Lazio so sehr den Saft abgedreht haben, dass die halt irgendwie überhaupt nicht in ihr Spiel reingekommen sind und Juve aber trotzdem die eigenen Stärken eben dann über die Außen und so ausspielen konnte. Von daher gebührt da sicherlich Max Allegri sehr viel Lob, dass er seine Mannschaft eben so entsprechend eingestellt hat, dass das genauso ablaufen konnte.
Ja, finde ich auch. Muss man festhalten. Fun Fact zu Lazio noch am Rande. Ciro Immobile ist unter die Schiedsrichter gegangen. Der hat ein Freundschaftsspiel gepfiffen, wo es um Benefizspiel gegen Diskriminierung. Und er ist von Papst Franziskus darum gebeten worden.
Ach was. Okay.
Ja, das ist meine Geschichte.
Abgefahren.
Ja. Was es nicht alles gibt.
Aber dabei hat er sich nicht verletzt. Das war schon für die Squadra, hat er sich verletzt, nicht bei diesem Spiel. Ne?
Ja, genau. Ja, man gibt auch ein Foto, er läuft da wieder rum, auch mit Jogging-Schuhen und so. Also ich glaube, er kann sich wieder bewegen. Juventus auf jeden Fall jetzt punktgleich mit der Fiorentina und Lazio, einen hinter der Roma. Also man pirscht sich langsam wieder ran. Es geht jetzt dann unter der Woche in London gegen Chelsea um den Gruppensieg und dann zu Hause zum Topspiel gegen Atalanta, die Römer erst bei der Lokomotive und dann in Napoli zu Gast. Lass uns kurz, dann wenn du keine anderen Themen mehr hast zu dem Spiel, durch die anderen Spiele sonst gerne einmal schnell durchfliegen, damit das auch alles hier in einem angemessenen Zeitrahmen bleibt, würde ich mal sagen.
Ja, let's do it.
Und würde anbieten, da mal mit Atalanta Spezia einzusteigen. Das war wieder ein klassisches Bergamo-Spiel. 7 Kisten, 5-2 gewonnen. Die Gäste durch einen Zola in Führung gegangen früher, dann aber Pašalić in der 18. mit dem Ausgleich, Zapata noch mit einem Elfmeter in der 38. und noch vor der Halbzeit dann Doppelpack. Pašalić, Bombenvorlage, muss ich sagen, von Zapata. Da habe ich mir nur gedacht, wenn du das siehst, wie gut ist dieser Dude, ey. Dieser Lauf, wie er sich durchsetzt und wie er dann, obwohl er ja natürlich wirklich ein Strafraumstürmer ist, noch den Ball rüberlegt. Fand ich auch geil, das spricht dann auch wieder fürs Team, wie Pašalić sofort abdreht und einmal über die komplette Seite hinterm Tor durchläuft und zur Pata geht und das wird gemeinsam gejubelt und ja, das stimmt alles irgendwie bei denen gerade wieder, finde ich, kommen richtig gut rein. Schwere Phase überwunden, die sie hatten, Chapeau vor Atalanta. Muriel trifft dann mal wieder als Joker, das gehört dann auch dazu, wenn es ein klassisches Atalanta-Spiel gibt in der 83. Malinowski in der 89. Das war dann muntres Scheibenschießen, da war der Torwart dann auch nicht mehr so gut und Zola macht dann auch noch einen Doppelpack, also auch da dann stark von ihm in der Nachspielzeit. Aber insgesamt ist man natürlich irgendwie auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, nachdem man da den wichtigen Sieg gegen Salernitana eingefahren hat, aus Sicht von La Spezia. Bei denen geht's dann als nächstes gegen Bologna weiter. Und ich habe euch mal, ich weiß auch, weil wir Atalanta jetzt wieder so kurz machen, aber ich kann schon was verraten. Ich sag mal, die nächsten 5 Partien der Bergamaschi. Die spielen jetzt in Bern bei Juve, gegen Venezia in Napoli und dann zu Hause gegen Villarreal. Also das sind 5 Partien. Ich werde die Spiele jetzt gegen Bern kommentieren im Einzelspiel. Dann mache ich auch das Spiel gegen Juve, das gegen Napoli und das gegen Villarreal auch dann in der Konferenz am letzten Spieltag der Champions League. Also ich bin relativ viel bei Atalanta unterwegs, beruflich gesehen, in den nächsten Wochen. Ich glaube, da kann man dann mal irgendwann einen Bergamo-Schwerpunkt machen. Da brauche ich nicht mal einen Gast für, da bin ich dann im Thema. So sieht's aus. Ansonsten hatten wir an diesem Spieltag noch Sassuolo, Cagliari 2-2, Tore Scamacca, dann Balde, Berardi bringt Sassuolo wieder in Führung und Petro gleicht per Elfmeter noch aus. João Petro ist dann im Übrigen damit der erste Brasilianer seit Adriano, der mindestens 8 Tore in den ersten 13 Spieltagen erzielt. Nicht so schlecht. Und
Adriano.
Ja, Adriano. Und João Petro, der ist auf dem Zettel angekommen bei einigen, ne?
Ja, es ist jetzt unter der Woche eben, oder vorletzte Woche, auch weil Immobile dann ja zum Beispiel verletzt war, diskutiert worden oder geschrieben worden, dass Mancini darüber nachdenkt, ihn zu nominieren. Und er hat sich dann am Sonntag nach dem Spiel auch dazu geäußert und meinte, dass das natürlich eine große Ehre für ihn wäre. Man rede ja schließlich über das beste Nationalteam der Geschichte. Und in einem Land, das ihn willkommen geheißen und ihm alles gegeben hat. Sardinien ist seine Heimat und deswegen hat er sich sehr darüber gefreut, diese Berichte zu lesen. Und ja, also ich meine, warum eigentlich nicht?
Man hätte zumindest einen sicheren Elfmeterschützen, ne?
Das stimmt wohl, ja. kann er seinem anderen ex-brasilianischen Kollegen Jorginho zeigen, wo es lang geht.
So sieht's aus. Venezia gewinnt in Bologna 1-0 durch das Tor von Okereke. Das ist für Venezia zum ersten Mal, habe ich mir aufgeschrieben, seit 1941, dass man mindestens 4 Spiele in den ersten 13 Partien gewinnt. Hat man jetzt 15 Krass. Punkte. Das ist sehr, sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich. Ah, übrigens, Cagliari als nächstes gegen Salernitana und Sassuolo bei Milan. Das noch dazu, genau.
Kellerduell.
Ja. Venezia empfängt als nächstes Inter, Bologna fährt zu Spezia. Also Venedig, echt stark, muss ich sagen, oder?
Ja, also überrascht jetzt nicht, aber das freut mich natürlich sehr. Auch wenn ich Bologna ja auch mag. Aber ja, einfach geil, dass die so in der Serie A angekommen sind. Dass auch einer wie Okereke, der ja schon eine Wundertüte ein Stück weit war und irgendwann mal in der Serie B für Spezia gute Leistungen gezeigt, aber jetzt in Brügge war er gar nichts. Mhm. Und von daher sehr, sehr geil.
Weiter ja. So. Weiter so, weiter so. Ja, und Bologna kommt halt keine Konstanz rein, ne? Das ist so ein bisschen die Thematik da von der Mihailovic-Truppe.
Same old.
Ja. Salernitana, Sampdoria, 0-2, Eigentor, Di Taccio und Candreva trifft mal wieder. Und das ist lustigerweise zum ersten Mal in seiner Karriere, die es ja auch nicht allzu kurz ist, dass er schon 5-mal getroffen hat nach 13 Spieltagen. Irgendwie ist da bei Samson, muss da irgendwo ein Jungbrunnen rumstehen. Also alte Spieler bei Sampdoria, das funktioniert. Vielleicht ist es die Hafenluft.
Ja, wahrscheinlich. Und Candreva rettet Roberto D'Aversa so ein bisschen den Hintern in dieser Situation.
Sehr wichtiger Sieg für Samp auf jeden Fall, ja. Salernitana dann gegen Cagliari, wie gerade vorhin schon erwähnt, und Samp empfängt Hellas. Und dann hätten wir noch das erste Spiel von Sheva bei Genoa. Roma gewinnt verdient 2-0 durch späte Treffer. Auch Thema Chancenverwertung auf jeden Fall bei der Mourinho-Truppe. Aber dann kam ein ganz, ganz junger Kerl, der noch 2-mal getroffen hat und 1-mal, Junge, so mal deinen ersten Doppelpack in der Serie A schnüren, kannst du machen. Afena Can, der erste Spieler, der nach dem 1.1.2003 geboren wurde, der in der Serie A trifft. Feeling old yet?
Ja, auf jeden Fall auch so ein klassischer Kandidat. Ne? Ich habe das jetzt nicht so ausführlich vorbereitet, aber Tutti Occhi Sul, Felix Afenajan, muss glaube ich sein. Also ist im Januar aus seiner ghanaischen Heimat zu Roma gekommen und seine Quote, Mittelstürmer, 18-Jähriger, jetzt 3 Serie A-Spiele, 2 Tore, 5 Primavera-Spiele, 6 Tore. Bitte, also.
Kann man machen.
Da muss ich Mourinho, glaube ich, nicht mehr beschweren, dass da keine Power mehr irgendwie im Verein vorhanden ist.
Das stimmt. Und er muss ihm jetzt erstmal Schuhe kaufen. Irgendwie für 800 Euro hat er irgendwie im Interview gesagt, dass er ihm versprochen hatte, dass er ihm Schuhe kauft oder so. Also auch so ändern sich die Zeiten. Aber
da ist ja bestimmt noch irgendwie Kohle von der letzten Abfindung übrig. Das geht schon.
Ich denke auch. Ja, Schewtschenko hat die Fans sehr gelobt, hat sich sehr über den Empfang und die Stimmung gefreut. Allerdings, ja, hat man da schon gesehen, dass man der Roma klar unterlegen war. Das zweite Spiel für den neuen Trainer der CFC dann in Udine und die Roma jetzt mit 2 Heimspielen erst gegen Soria und dann Torino. Nach der Aufzeichnung dieses Podcasts finden noch die Spiele Hellas Empoli und Torino Udinese statt. Das war's aktuell vom Serie A Spieltag. Da waren schon trotzdem 8 Partien dabei, die man hätte tippen können. Ich habe oft genug gesagt vor der Länderspielpause. Nicht vergessen. Wer hat's vergessen? Mario, du Mann, ey. Ja. Naja. Habe ich selber gemacht. Somit kann ich mich da natürlich nicht ins Geschäft oben einmischen und habe auch keine Lust drüber zu reden. Willst du mir ein kleines Update geben? Hast du wenigstens gut getippt?
Jo. Also die aktuellen Führenden des Spieltags kommen tatsächlich aus den eher unteren Gefilden. Tim 96 auf Platz 50, aktuell aber 18 Ränge gut gemacht, und Dino auf Platz 19 mit 14 gut gemachten Rängen. Beide bisher 15 Zähler geholt an diesem Spieltag. 2 Spiele kommen ja noch. Und sich damit stark verbessert. Sehr, sehr gut. Und danach, direkt dahinter, kommt auch schon Marius mit bisher 14 Punkten. Und ich habe auch schon wieder 17 Ränge gut gemacht und bin jetzt 10.
Oha. Ja, oha.
Also.
Ja, gut.
Stefano und so, ne? Spürt ihr schon meinen Atem im Nacken? Das Führungstrio, also die Top 3 im Gleichschritt mit jeweils 11 Zählern bisher, haben sich dadurch auch abgesetzt von Simon und Marvin Ducksch und dem AC Flo. No Pirlo, No Party, 202 Punkte auf Platz 1, Moritz M88, 201 Punkte und Del Piero 10 mit 200 Punkten.
Ja, bleibt mir nur zu sagen, tippen nicht vergessen am nächsten Spieltag, ne?
Sei nicht wie Mario, tipp.
Tipp rechtzeitig. Ja, sehr schön. Na gut, na gut, na gut. Zum Glück kann man beim Tippspiel nicht absteigen. Apropos Marius, du wolltest uns mal ein kleines Tata, ich kann zumindest zurückschießen, ein kleines Update geben aus der Serie B. Was geht da gerade so?
Ja, bei Parma geht leider weiterhin fast überhaupt nichts. Jetzt am Wochenende 1:1 gegen den Tabellennachbarn, das sind jetzt Platz 14 und Platz 15, glaube ich, Cosenza, die vorher irgendwie seit, weiß nicht, 7 Monaten auswärts keinen Punkt mehr geholt haben oder so, war irgendwie die Statistik, die mir Giancarlo mitgeteilt hat. Und dass es einen Punkt gegeben hat, lag auch eher an der Latte und an Gigi Buffon. Also Cosenza hätte da in Parma leider gewinnen müssen. Da läuft nach wie vor irgendwie nicht so richtig was zusammen und ich kann mir nicht so richtig erklären, woran das liegt. Aber wenn ich gleich in meine reguläre Arbeitsschicht einsteige, dann überlege ich mir ein paar Fragen, denn ich habe einen Interviewtermin mit Adrian Benedyczak ausgemacht, dem polnischen U21-Nationalstürmer in Parmas Diensten. Und den werde ich dann mal fragen. Das gibt es dann irgendwann hoffentlich, sofern das alles klappt, bei transfermarkt.de zu lesen. Eigentlich würde Parma ja gerne wieder aufsteigen, das ist ja klar, aber Ja, davon sind sie aktuell relativ weit entfernt. Tatsächlich führt Brescia die Tabelle an, das die von Pipo Inzaghi trainierte Mannschaft. Und dahinter dann Lecce, Regina und Pisa. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie Pisa gestern Abend gegen Benevento gespielt hat. Hast du das gerade offen zufällig? Sonst schaue ich das on the fly mal eben.
Ich glaube, Benevento hat verloren.
Dann ist Pisa jetzt wahrscheinlich wieder Zweiter oder sogar Erster. Ja, eher enttäuschend neben Parma, da hatte auch der Kollege Steffen von, wir müssen es immer wieder erwähnen, liest Mentalita Calcio, hatte eine Umfrage bei Twitter gemacht, wer denn eigentlich die größte Enttäuschung der Serie B diese Saison ist. Neben Parma noch genannt unter anderem Monza, die derzeit Achter sind, und Crotone, die als Mitabsteiger von Parma mit gerade mal 8 Punkten aus 13 Spielen auf dem 18. Rang liegen. Auch nicht so richtig geil ist, die ja vielleicht eigentlich auch eher in Richtung Aufstieg hätten mitreden wollen, Spal, aktuell 16. Die haben aber jetzt prominente Unterstützung bekommen, denn am Freitagabend hat Giuseppe Pepito Rossi bei den Ferraresen, sagt man das so, unterschrieben. Also nach mehrwöchigen Probetraining, der ehemalige Nationalspieler, der ja also so vor 10 Jahren irgendwie einer der bei Villarreal einer der geilsten Spieler Europas gewesen ist, dann aber leider sich, glaube ich, 4 oder 5 Mal das Kreuzband gerissen hat. Jetzt war er gerade 11 Monate vereinslos vorher bei Salt Lake City in den USA, ist ja geborener US-Amerikaner, gespielt hat und jetzt aber nach Italien zurückgekehrt ist und sogar jetzt am Wochenende schon gegen beim 2-3 gegen Alessandria in der Schlussphase eingewechselt worden ist. Also mal sehen, was der in der Serie B noch reißen kann. Dann an der Seite von Megatalent Lorenzo Colombo.
Na krass. Tja, da siehst du mal. Das ist auch eine Geschichte fürs Herz. Vielleicht geht ja was. Was ich noch gelesen hatte zu Parma, ist auch so krass, ne? Sorry, ich springe ein bisschen. Nur weil ich den Fakt so hart krass fand, dass Buffon genau vor 26 Jahren sein Debüt gemacht hatte, jetzt am Wochenende, ist der einzige Spieler, der in Italien in den letzten 4 Jahrzehnten gespielt hat.
Ja, also in Italien direkt, meinst du? Weil Zlatan hat ja 99, glaube ich, sein Debüt für Malmö gegeben.
Ja, der aber immer sozusagen gespielt hat.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch diese geile Statistik, dass er und, weiß nicht, ist es Peter Shilton und noch ein anderer Torwart aus den 30ern, dass also seit 33 einer von diesen Vieren immer bis heute ein Profispieler absolviert hat in einer Saison.
Na krass. Ja. So, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass Rossi ja bei Spal auch nicht der einzige wohlklingende Name in der Vergangenheit dieses Vereines ist.
Giocatore sorpresa. Mal wieder random Namen, ich freue mich. Hau raus.
Ich hau raus, und zwar einfach ohne großes Trara. Heutige Trainer oder ehemalige Trainer Fabio Capello hat bei Spal seine Karriere begonnen als Spieler. Und auch kurz nach ihm in den 60ern da gewesen Luigi Del Neri. Ja. Dann ein paar absolute Legenden. Aktuell gerade im Kader von Spal, kann man ja auch mal dann so sagen, neben Rossi, Franco Zuculini.
Oh, echt? Ah, stimmt. Ja.
Erinnerst du dich? 7 Spiele für Hoffenheim, glaube ich. Ja. Großes italienisches Talent ehemals. Jetzt spielt er auch nicht so viel bei Spal. Dann erinnerst du dich noch an Marco Villa?
Mhm.
Ehemaliger Gladbacher und Nürnberger. 04, ja, 05, ja. 8 Spiele für Spal.
Aha.
Dann gab es sogar noch einen ehemaligen deutschen Nationalspieler, der laut Wikipedia in den 50ern gegen die Sowjetunion mal der beste Mann auf dem Platz war. Erwin Waldner. Okay. 61 bis 63 bei Spal gespielt, ja, ja.
Okay.
Dann, wir hatten ihn in unserer polnischen Squadra Eterna 18 bis 20 bei Spal gespielt. Thiago Cionek, der polnische Brasilianer. Und Jetzt, da blüht das HSV-Herz auf. Es ist nicht Slobodan Rajkovic, aber 18, 19, 6 Spiele fürs Ball. Johan Juru.
Oh Gott.
Ja. Und natürlich hat auch der eine oder andere ehemalige italienische Nationalspieler fürs Ball auf dem Platz gestanden. Nicht in einem Profispiel, aber in der Jugend eher zur Inter gegangen ist. Matteo Ferrari. Dann per Laie von Chievo 01-02 17 Tore gemacht. Sergio Pellissier. Mhm. Alex Meret von Udinese ausgeliehen, hat seine ersten Profischritte bei Spal gemacht. Manuel Lazzari mit 215 Spielen, fast Rekordspieler der Mannschaft, ist ja auch erst seit jetzt anderthalb Jahren bei Lazio. Andrea Petagna natürlich. Dann hatten wir 2019 Emiliano Viviano, der 17 Spiele gemacht hat, aktuell in der Türkei am Ball. Ein sehr wohlklingender Name, der 2021, also jetzt im Sommer, seine Karriere bei Spal beendet hat, Sergio Floccari.
Mm.
Dann erinnerst du dich noch an Thomas Locatelli?
Müsste ich lügen? Nee, ich glaube eher nicht.
So ein offensiver Mittelfeldspieler, hängende Spitze, so man könnte sagen, ein Vorläufer der False Nine, der in Mitte der 90er bei Milan den Durchbruch hatte, da auch zum Nationalspieler wurde, aber dann irgendwie nie so richtig an sein Potenzial rankommen konnte, danach irgendwie lange für Udinese und Siena gespielt hat. Und dann noch einer für den Faktor, 16 Spiele in der Saison 17-18, ein Tor, aber auch mit seiner letzten Station, Marco Borriello.
Oh,
Ja.
Giocatore sorpresa.
Klasse. Das ist immer schön zum Abschluss. Was auch gut angekommen ist, letztens unsere neu eingeführte Rubrik Assoziationsgame. Da habe ich viele nette Nachrichten zu bekommen. Also Fragen, Lob, Anregungen, Kritik immer gerne rein in die Kanäle. Und weil das so schön funktioniert hat, enden wir damit diesmal auch die Sendung. Aber du bist dran.
Ich bin dran. Und wir können natürlich nicht die Sendung beenden, ohne erwähnt zu haben, dass Goran Pandev bekannt gegeben hat, dass er im Sommer seine Karriere beendet. Und meine Frage an dich, Mario, an welchen Offensivpartner denkst du im Zusammenhang mit Goran?
Diego Milito.
Okay, das ist natürlich relativ schnell und einfach. Ich bin bei Wesley Sneijder.
Ja, die Weihnachtstage kommen, auf die Ernährung achten, ne? Bei Wesley Sneijder, auch das Thema.
Ist so.
Bleibt gesund, danke fürs Zuhören. Ciao, schöne Woche euch.
Jo, dem schließe ich mich an. Macht's gut, bis demnächst. Fums.